Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sparen, streichen, neue Steuern. So lassen sich die Vorschläge zusammenfassen, die eine Kommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung erarbeitet hat, im Auftrag von Gesundheitsministerin Wagen. In Berlin stellten die Wissenschaftler ein Paket mit einem Volumen von bis zu 42 Milliarden Euro vor. Einen großen Beitrag zu den Einsparungen müssten Ärzte, Kliniken und Pharmaindustrie leisten. Aber die insgesamt 66 Reformvorschläge sehen auch zusätzliche Belastungen für Patienten vor.
Auf mehr als 480 Seiten zeigt die Kommission, wie die Regierung das teure Gesundheitssystem retten könnte. Klar ist, gespart werden soll in nahezu allen Bereichen. Diskutiert werden unter anderem die mögliche Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner, höhere Steuern auf Tabak und Alkohol sowie die Einführung einer Zuckersteuer auf Getränke. Auch für den Staat könnte es teurer werden. Der Bund zahlt für Bürgergeldempfänger bisher zu wenig in die Krankenkassen ein, sagen die Experten.
Bei der Finanzierung der Beiträge von Bürgergeldbeziehenden empfehlen wir, dass der Bund die gezahlten Beiträge künftig kostendeckend erstattet. Und nach den aktuellen Berechnungen sind es etwa 400 Euro pro Person pro Monat.
Die Liste der Vorschläge ist lang, deutlich länger als davon am Ende umgesetzt werden kann. Die Krankenkassen sprechen von einem ambitionierten Reformpaket, sehen die Politik jetzt in der Pflicht.
Ich erwarte jetzt von der Politik, dass sie sich das anschaut, dass sie schnell entscheidet. Das sind genug Vorschläge da, damit wir den Zusatzbeitrag der Krankenkassen stabil halten können.
Die Koalition muss nun entscheiden, welche Reformen wirklich kommen. Keine leichte Aufgabe.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die notwendigen Maßnahmen ohne eine kontroverse Diskussion jetzt beschließen können oder auf den Weg bringen können. Aber auch da stehe ich für den Diskurs gerne bereit.
Viel Zeit bleibt nicht. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vorliegen. Das erhöht den Druck auf die Regierung. Denn in vielen zentralen Fragen liegen die Koalitionspartner noch weit auseinander.
Die Empfehlungen, wie Beiträge gesenkt und Kosten eingespart werden könnten, liegen also auf dem Tisch. Die Bundesregierung muss nun in den kommenden Wochen beraten, wie sie sie umsetzen will. Hier ein genauerer Blick auf einige der Vorschläge.
Höhere Steuern auf Tabak, auf Spirituosen und eine neue Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Bei einigen Gesundheitsökonomen rennt die Expertenkommission damit offene Türen ein.
Jemand, der sich sozusagen damit vergnügen will, gesundheitsschädliches Verhalten an den Tag legt, dass er da mehr bezahlt, das ist d'accord, ich glaube, ein dickes Häkchen dran.
Das führt nicht automatisch dazu, dass alles dann teurer wird für die Konsumenten, sondern die Idee und was wir auch beobachten in anderen Ländern, dass dann die Hersteller den Zuckergehalt reduzieren, weil sie die Steuer nicht zahlen wollen.
Eine Lenkungswirkung, die zu gesünderen Versicherten und so am Ende zu weniger Kosten führen könnte. Direktes Einsparpotenzial sieht die Kommission bei Arzneimitteln. Hersteller sollen die Preise senken durch eine Art Zwangsrabatt.
Das ist, glaube ich, auch kurzfristig nötig, um eben die Ausgaben der Krankenkassen abzusenken. Langfristig ist es allerdings keine so kluge Strategie, weil dann würde ich ja als Arzneimittelhersteller schauen, lohnt sich jetzt der Absatz in Deutschland, gehe ich eben in andere Länder, die sind ja international aufgestellt.
Langfristig solle das Ziel sein, dass weniger Arzneimittel gebraucht werden, beispielsweise durch Prävention. 66 Vorschläge für eine bessere Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems hat die Expertenkommission gemacht. Es bleibe aber ein Flickenteppich, so die Kritik.
Mir fehlt das Big Picture, die große Vision. Wo ist das Gesundheitswesen 2030? Wir müssen es komplett reformieren. Und so haben wir wieder ganz viele Stellschrauben, an denen wir ein bisschen drehen und wo wir am Ende ein bisschen was sich verändert.
Den großen Wurf könnte die Expertenkommission Ende des Jahres landen. Dann will sie weitere Vorschläge vorlegen für mittel- bis langfristige Strukturreformen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Bundeskanzler Merz hat heute den syrischen Übergangspräsidenten al-Schara empfangen. Bei dem Treffen im Kanzleramt sprachen sie über den Wiederaufbau Syriens nach Jahren des Bürgerkrieges und über die Rückführung syrischer Flüchtlinge. Der Besuch war von Protesten begleitet, denn der frühere Anführer einer islamistischen Miliz hatte Stabilität in Syrien versprochen. Ihm und seiner Regierung werden aber schwere Menschenrechtsverletzungen an Minderheiten vorgeworfen.
Ein ehemaliger Kämpfer und Islamist, der noch vor kurzem auf Fahndungslisten stand. Ahmed al-Schara, Syriens Übergangspräsident, wird heute in Berlin hofiert. Roter Teppich beim Bundespräsidenten, Wirtschaftsgespräche beim Außenminister und Mittagessen beim Kanzler. Der hofft, dass viele syrische Flüchtlinge in Deutschland wieder zurückkehren.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, ist der Wunsch von Präsident Schara gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Doch ihr Heimatland sieht in Teilen so aus wie hier Aleppo. Wasser- und Stromversorgung funktionieren nicht. Deutschland gibt 200 Millionen Euro. Ein Team der Bundesregierung wird in den nächsten Tagen nach Syrien reisen. Wir wollen ein neuer Staat werden, ein Staat der Institutionen, ein Rechtsstaat. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung, in denen die Menschen Angst hatten, brauchen wir heute eine gute Verfassung, die die Würde des Menschen bewahrt. Auf kleineren Gegendemos äußern Vertreter von Minderheiten daran Zweifel und Menschenrechtler kritisieren die Prioritäten der Bundesregierung bei Syrien.
Es kann nicht sein, dass die einzige Bedingung Deutschlands lautet, Abschiebungen wieder ermöglichen.
Mehr Syrer demonstrieren heute für den Präsidenten. Hier fordern sie vor allem den Wiederaufbau ihres Landes.
Wir sind auch gerne hier in Deutschland, aber wir wären gerne auch in der Heimat.
Bestimmt am Ende, wir gehen auch zurück.
Wer am Ende wirklich zurückkehrt, das dürfte auch von den Rahmenbedingungen der Politik abhängen.
In Israel kann die Todesstrafe künftig leichter verhängt werden als bisher. Das Parlament stimmte für ein Gesetz, das es Militärgerichten ermöglicht, palästinensische Terroristen zum Tode zu verurteilen. Dagegen fallen israelische Staatsbürger nicht unter das Gesetz. Bislang stand die Todesstrafe in Israel nur auf wenige Delikte wie Völkermord und Spionage im Krieg.
Am Revers ein Anstecker, eine kleine Schlinge, Symbol für die Todesstrafe. Wer den Weg des Terrors wählt, wer die Hand gegen die Bürger Israels erhebt, um sie zu vernichten, der soll wissen, dass es einen hohen Preis gibt, einen unmissverständlichen, einen unumkehrbaren. Abschreckung, das erwarten sich die Befürworter des Gesetzes. Die Gegner sehen demokratische Grundsätze in Gefahr. Ein solches Gesetz, das ist Tatsache, bringt Israel in die extremste Position in der demokratischen Welt, was die Todesstrafe angeht. Hier im Westjordanland soll das Gesetz künftig gelten. Hier gibt es schon 2 Rechtssysteme. Für israelische Siedler sind israelische Gerichte zuständig, für Palästinenser Militärgerichte. Diese sollen bei terroristischen Morden zwingend die Todesstrafe verhängen. Es würde allein Palästinenser treffen. Menschenrechtler sprechen deshalb von Rassismus. Nur internationaler Druck kann Israel davon abhalten, die Todesstrafe für Palästinenser formal einzuführen. Es müssen klare internationale Konsequenzen her für israelische Politiker und Abgeordnete, die für das Gesetz stimmen. Das letzte Mal hat Israel 1962 ein Todesurteil vollstreckt gegen den Holocaust-Organisator Adolf Eichmann.
Die rechtsextremen Parteien jubeln. Die Warnungen moderater Oppositionspolitiker verhallen, dass Israel seinen demokratischen Charakter verliert. Sie hoffen jetzt auf den obersten Gerichtshof, die Ausweitung der Todesstrafe noch zu stoppen.
Der Iran-Krieg geht in die 5. Woche. In der israelischen Küstenstadt Haifa schlugen mehrere Geschosse ein. US-Präsident Trump lässt weiterhin offen, ob er eine Bodenoffensive plant, falls Iran den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz nicht freigibt. Ein Ziel könnte die Insel Khark sein, von der aus Iran einen Großteil seiner Ölproduktion verschifft. Auch heute griffen die USA und Israel Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an.
Teheran, einen Tag nach erneuten israelischen Luftangriffen. Das Haus von Ismailis Bruder wurde in der Nacht getroffen. Der Bruder selbst liegt laut Ismaili mit Sohn und Ehefrau im Krankenhaus. Mein Bruder war weder Militär noch Revolutionsgardist. Er war ein normaler Mensch, dessen Haus so endete. Sie haben ein Wohnhaus um 3:30 morgens erwischt. Möge Gott die verfluchen, die behaupten, sie würden nicht Wohnsiedlungen angreifen. Keine Verletzten, aber eine brennende Ölraffinerie in der nordisraelischen Küstenstadt Haifa. Dabei ist unklar, ob es sich um einen Angriff aus dem Iran oder dem Libanon oder ein Trümmerteil einer abgefangenen Rakete handelt. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. US-Präsident Trump wirbt gestern Abend erneut für eine Friedenslösung mit seinem 15-Punkte-Plan. Heute Morgen legt er aber auf seinem Kurzmitteilungsdienst Truth Social nach: Sollte die Straße von Hormuz nicht bald öffnen, würden die USA alle iranischen Stromerzeugungsanlagen und Ölquellen vernichten. Das iranische Außenministerium erwidert, Trumps Vorschläge seien ein Bündel überhöhter, unrealistischer und irrationaler Forderungen. Und die Revolutionsgarde veröffentlicht diese Bilder: neue Raketen in Richtung Israel und auf US-Ziele in der Golfregion.
US-Militärflugzeuge, die am Iran-Krieg beteiligt sind, dürfen künftig nicht mehr den spanischen Luftraum nutzen. Das teilte die Regierung in Madrid mit. Die Sperrung betrifft Militärjets, die etwa von Großbritannien aus starten. Verteidigungsministerin Robles erklärte, Spanien betrachte den Krieg als illegal. Ein Verbot, die beiden gemeinsamen Stützpunkte in Südspanien für den Krieg zu nutzen, gilt schon seit Anfang des Monats. Die Folgen des Iran-Krieges sind hierzulande deutlich spürbar, seit Wochen an den Tankstellen. Vor allem der teure Sprit treibt die Inflation auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Jahren. Die Teuerungsrate steigt von 1,9% im Februar auf voraussichtlich 2,7% im März, so das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung. Energie verteuert sich demnach um 7,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das stellt auch viele Betriebe vor große Herausforderungen.
Nachts in der Bäckerei André, das Team unter Hochdruck. Wegen der stark gestiegenen Energiepreise spart der Betrieb, wo es nur geht.
Wir versuchen, die Backvorgänge zu optimieren. Das heißt, die Gradzahlen für den Öfen, die halt sehr viel Energie verbrauchen, anzupassen, die Belegung der Öfen so weit wie es geht auszulasten.
Auch bei den Auslieferungen wird noch genauer geplant.
Ja, man muss halt mehr darauf achten, dass wir alles zusammenkriegen in eine Fahrt.
Neben Energie verteuern sich auch viele Zutaten wegen steigender Transportkosten, zum Beispiel aus Asien.
Wir haben jetzt einen Anstieg bei den Kürbiskernen zwischen 15% und 20%. Aber wir haben schon Aussagen von unseren Lieferanten, dass wir mit Preisen, die bestimmt um 50% höher liegen, in den nächsten Wochen, Monaten rechnen müssen.
Und Experten warnen bereits, Preiserhöhungen drohen in vielen Bereichen.
Dadurch, dass Energie ja in fast allen Lieferketten drinsteckt, ist durchaus zu befürchten, dass sich das dann in der breiten Inflationswelle auch im Supermarkt bemerkbar macht.
An der Ladentheke beim Bäcker ist die Stimmung der Kundschaft schon jetzt gedrückt.
Das merkt man schon, dass es teurer wird. Ja. Ob's tanken ist oder hier beim Bäcker.
Dadurch, dass die Landwirte ja auch den Diesel brauchen, für ihre Maschinen zu betreiben, wird natürlich auch alles andere teuer werden, ja.
Ralf André hofft, dass der Nahostkrieg schnell beendet wird. Denn je länger der Konflikt dauert, desto höher die Kosten in seiner Bäckerei.
Der Buckelwal, der sich in die Ostsee verirrt hat, liegt weiter in der Wismarer Bucht. Umweltschützer unternahmen einen neuen Versuch, ihn zum Schwimmen zu bringen, bislang ohne Erfolg. Der Wal ist laut Experten sehr geschwächt und bewegt sich kaum. Bei einer Kontrolle am Morgen beobachteten sie auch, dass das Tier nur noch in größeren Abständen atmet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 31. März.
Unter Tiefdruckeinfluss und in recht kalter Luft erwartet uns vielerorts wechselhaftes Schauerwetter. Zu Beginn der Nacht gibt's noch einige Schauer, die im Bergland Schnee bringen. An den Alpen schneit es auch längere Zeit. Morgen oft dichte Wolken, gelegentlich Sonnenschein, vor allem in Küstennähe, und verbreitet sind Schauer unterwegs. Auch Graupel und kurze Gewitter sind dabei, in höheren Lagen Schnee, der an den Alpen noch längere Zeit fällt. Im Südosten heute Nacht leichter Frost, sonst 5 bis 1 Grad. An den Alpen morgen knapp über 0, im Westen dagegen etwas über 10 Grad. Mittwoch gibt's im Süden noch einzelne Regen, im Bergland Schneeschauer, sonst ist es bei Sonne und Wolken meist trocken. Donnerstag wird es freundlicher, Freitag aber wieder wolkiger und stellenweise auch nass.
In der Halbzeitpause des Fußballspiels Deutschland gegen Ghana sehen Sie die Tagesthemen mit Julia Nihari-Kazen. Darin geht es unter anderem um die Frage, welche der jetzt vorgestellten Gesundheitsreformvorschläge auch wirklich umgesetzt werden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.